Herr, du bist in unserer Mitte und du willst zu uns reden. Und du tust das durch die Worte der Predigt, aber auch darüber hinaus und daran vorbei, jedem das, was du heute sagen möchtest. Hilf, dass wir das verstehen und annehmen und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, der Prophet Jona gehört zu den bekanntesten oder ist vielleicht überhaupt der bekannteste des Alten Testamentes. Die meisten Kinder kennen ihn, haben schon Bilderbibeln oder Bilderbücher gehabt, wo die spektakuläre Geschichte erzählt und gezeichnet ist, wie der Prophet von einem riesigen Fisch verschlungen und dann wohlbehalten wieder ausgespuckt wird. Nicht alle, die den Jona schon mal gesehen haben und kennen und was anfangen können mit der Geschichte, wissen auch, worauf sie eigentlich hinausläuft, die Jona-Geschichte. Sie läuft nämlich auf die Frage hinaus: Freust du dich mit Gott zusammen, wenn Menschen umkehren, Buße tun und gerettet werden? Auch wenn es Gegner sind, Spötter oder sogar deine eigenen Feinde. Freust du dich darüber oder bist du eifersüchtig, missgünstig und missmutig darüber, wenn Menschen zu Gott finden? Weil du dein kuscheliges Plätzchen in der Kirchenbank nicht räumen willst und rüberrücken oder weil du deinen Platz an der Festtafel Gottes in der Ewigkeit nicht teilen möchtest mit den Menschen, die viel später gekommen sind und denen du ja im Glauben und in der Erfahrung und in der Lebensgeschichte weit voraus warst. Diese Frage, die der Verfasser des Jona-Buches mit dieser Geschichte stellt und am Ende offen lässt, indem Gott seine Sicht der Sache erklärt und die Antwort des Jona offen bleibt, so ähnlich hat es auch Jesus gemacht mit der Geschichte vom verlorenen Sohn, die ja auch nicht eigentlich ihr Zielpunkt darin hat, dass die verlorenen Kinder umkehren sollen, sondern dass die anderen, die Braven, die Frommen, die zu Hause geblieben sind, dass sie sich freuen sollen, wenn die verlorenen Kinder wieder umkehren. Oder es ist eher die Frage: Freut ihr euch mit? Könnt ihr die Liebe des Vaters teilen zu den Verlorenen? Und könnt ihr erkennen, dass auch euch nur diese Liebe rettet? Auch dort endet die Geschichte mit einer Frage, die Jesus offen lässt und die jeder Leser und Hörer für sich selbst beantworten muss. Unser heutiger Predigttext liegt in der Mitte zwischen der spektakulären Geschichte mit dem Fisch und der Frage Gottes an Jona: Freust du dich denn mit? Es ist das Kapitel von der Evangelisation durch den Propheten Jona in der großen Stadt Ninive. Jona Kapitel 3. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und 1 Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Liebe Gemeinde, diese Evangelisation ist eine völlig sinnlose Aktion. Erstmal eine einzige Person für eine riesige Metropole. 3 Tagereisen groß ist Ninive, also man braucht 3 Tage, um da durchzuwandern. Das heißt, ein Durchmesser von bestimmt 200 Kilometern bedeutet das. Es ist eine steinreiche und erfolgreiche Stadt. Wer braucht in einer solchen Metropole, wo es brummt, wo es läuft, wo alles funktioniert, wer braucht da einen Gott aus der Provinz, den irgendein Prophet herbeibringt? Die Stadt hier hatte ihre eigene Religion, ihre eigene Weltanschauung und die hatte sich offenbar bewährt, denn Ninive war der Nabel der Welt und der Herr der Welt quasi. Es war eine mächtige, eine brutale Stadt und da wartete keiner auf Kritiker oder auf Defätisten, wie es damals bei Hitler hieß, wenn Leute ein schlimmes Ende des Krieges vorhersagten oder sagten, das kann alles nicht gut gehen. Die wurden wegen Defätismus beschuldigt. Sowas wurde nicht gebraucht in einer solchen Stadt. Und dann war der Prediger, der ausgewählt war für diese Evangelisation, der war absolut nicht motiviert. Er hatte keinen Bock auf diese Aufgabe. Er war von Gott gezwungen worden. Wissen wir ja, er hat ihn zurückgeholt mit Hilfe des Fisches. Gott hat ihn sich geangelt durch einen großen Fisch und zurückgebracht und wieder an das Ufer gespuckt, von dem er ausgegangen war, und gesagt, und jetzt, zweiter Versuch, geh und predige in Ninive. Und da war dem Jona nichts anderes übrig geblieben. Er hat es gemacht, aber er war an der Rettung der Menschen vor dem Gericht Gottes nicht im geringsten interessiert. Es war ihm egal, ob diese Menschen gerettet werden oder nicht. Im Gegenteil, er war sogar der Meinung, die haben es verdient. Das sind Heiden, die sind brutal, die sind gottlos, die haben unser Volk unterdrückt, die haben so viele Kriegsverbrechen auf dem Gewissen, für die sollte es keine Rettung geben. Und wir erfahren am Ende des Buches, zumindest behauptet das Jona, dass er nicht aus Angst oder aus Bequemlichkeit geflohen ist, sondern weil er gesagt hat, ich will nicht an der Rettung dieser Menschen mitwirken. Die sollen getrost in die Hölle fahren, wie sie es verdient haben. Ich bin nicht dabei, sie zu retten. Er hat es aber nun gemacht, weil es Gott ihm gesagt hat, wie ein Job, den man eben mal machen muss, weil man der Prophet ist und weil es keinen anderen gibt. Und er hat es gemacht, weil er wusste, dass ihn Gott sowieso nicht in Ruhe lassen wird, bis er die Sache abgehakt hat. Also genug Gründe, um anzunehmen, dass diese Evangelisation ein absoluter Schlag ins Wasser wird. Der ganze Aufwand, den Gott betrieben hat, für nichts, weil es völlig, die Botschaft völlig in der Stadt versickern und verschwinden wird und mit runtergespült wird mit den Abwässern. Aber das Gegenteil passiert. Ein überwältigendes Ergebnis, unfassbar eigentlich für jeden Prediger. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das der König von Ninive, als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen, und ein jeder kehre um von seinem bösen Weg und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Etwas Unglaubliches passiert. Jeder, der Jona predigen hört, stimmt zu und sagt, der Mann hat recht. Jeder ist betroffen von der Wahrheit dieser Worte, obwohl die vermutlich alle noch nie etwas von diesem Gott Israels gehört hatten. Aber sie haben ja instinktiv oder auf anderem Wege sofort erkannt, das ist die Wahrheit. Und so verbreiten die Hörer die Nachricht weiter, auch zu den vielen anderen in der Stadt, die diese Predigt nicht hören konnten, weil sie halt dort nicht waren oder weil sie zu weit weg gestanden haben. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Auch der König und die Regierungsmitglieder erfahren das, und auch sie nehmen sich diese Botschaft zu Herzen. Der König zieht sein Purpurgewand aus, hängt es an den Nagel und zieht einen alten Sack an. Er steht auf von seinem Thron und setzt sich in die Asche oder in den Staub zum Zeichen der Buße. Und er gibt einen Befehl, dass alle in der Stadt, große und kleine, das ist nicht nur Eltern und Kinder gemeint, sondern eben auch die Adligen, der Hochadel und bis hinunter zu den Sklaven und zu den Hilfsarbeitern, dass alle fasten sollen, also essen und trinken aussetzen, dass sie sich alle in einen Sack hüllen sollen und dass sie heftig, so steht es dort, dass sie heftig zu Gott rufen sollen, also nicht ein Beichtgebet abspulen, sondern von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft sich an Gott wenden in der Verzweiflung und in der Not und Gott anflehen, dass er dieses wohlverdiente Schicksal abwendet. Und der König befiehlt, dass die Menschen umkehren sollen von den bösen Wegen und vom Frevel ihrer Hände. Also sich von allem, was nicht richtig ist, was Unrecht ist, trennen und abwenden. Also ein Buß- und Bettag wird ausgerufen. So sind Buß- und Bettage entstanden, dass ein König, der Kaiser in Deutschland oder König von Sachsen, den Befehl gegeben hat, am so und so vielen Tag des Monats wird ein Bußtag gehalten, in allen Kirchen wird zu Gott gerufen, um Gnade bei drohender Kriegsgefahr oder bei Dürre wie jetzt oder Hochwasserkatastrophen, dass die Menschen Buße tun und sich an Gott wenden, ob er nicht ein Einsehen hat und Gnade vor Recht ergehen lässt und die Strafe abwendet. Warum müssen die Tiere mitmachen? Sind die Tiere etwa mitschuldig an den Verbrechen der Stadt? Die Tiere sind unweigerlich in das Schicksal der Menschen involviert und man kann sie davon auch nicht trennen. Neulich habe ich einen Artikel gelesen bei den zunehmenden Vegetariern und Veganern in unserer Gesellschaft über das Problem, dass die Haustiere aussterben, dass also die Veganer an der Vernichtung von Tierrassen schuld sind, letztendlich, wenn sich der Veganismus durchsetzt. Weil, ja, dann werden die Tiere ja nicht mehr gehalten, wenn sie nicht mehr geschlachtet und auch nicht mehr gemolken werden dürfen. Und wenn man nur Vegetarier ist und die Tiere nur melkt und schert, ja, was macht man dann mit den alten Tieren? Müssen wir dann neben die vielen Seniorenheime noch Pflegeheime für Rinder und Schafe errichten? Ich will damit sagen, die Frage kann ich nicht entscheiden, aber die Tiere sind unweigerlich in das Schicksal der Menschen involviert und sie kommen da nicht raus. Und wenn die Menschen gestraft und vernichtet werden, dann sind die Tiere mit dabei. Denken wir an die vielen Pferde, die in den Kriegen der vergangenen Jahrhunderte furchtbar leiden mussten und getötet wurden und gequält wurden auch. Wenn die Menschen untergehen, werden die Tiere mit vernichtet. Und letztendlich haben die Tiere, ob sie es wollten oder nicht, an den Schandtaten der Menschen mitgewirkt, an Kriegen und Raubzügen. Und sie sind in gewisser Weise wie die kleinen Leute, die auch nur auf Befehl gehandelt haben und sagten, ich konnte doch gar nicht anders. Und doch haben sie mitgemacht an den Verbrechen, so wie auch die Großen und die Befehlshaber oft in Zwängen stecken und sagen, ich kann nicht anders entscheiden. Wir müssen das jetzt so machen. Mir ist auch nicht wohl dabei, aber ich sehe keinen anderen Ausweg. Und deswegen befiehlt der König, dass alle mitbeten und mitfasten, weil keiner fein raus ist, weil sich keiner davonstehlen kann und sagen, ich bin unschuldig, sondern in einer Gesellschaft sind alle mitbeteiligt und mitverantwortlich, werden mitgefangen und mitgehangen. Die Hoffnung dieser großen Aktion, dieses Fasten von Menschen und Tieren ist, dass Gott eventuell noch einmal Gnade vor Recht ergehen lässt. Wer weiß, sagt der König, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Das Interessante ist, dass der König das nicht aus der Predigt von Jona hat. Jona hat das nicht gesagt und auch nicht gewollt und auch nicht beabsichtigt. Er hat nur die Nachricht verkündigt, die Stadt wird untergehen. Die Predigt des Jonas hieß zusammengefasst, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Punkt. Nicht bekehrt euch, tut Buße, kehrt um zu Gott. Gott wird euch gnädig sein. Davon wollte Jona nichts wissen und das hat er nicht weitergegeben. Er hat nur die knallharte Ankündigung des Gerichts gemacht. Wir haben eine interessante Frage, ob wir vielleicht manchmal auch mehr das Gericht einfach nur predigen müssen und den Leuten überlassen, ihre Konsequenzen zu ziehen, statt immer gleich die Lösung zu bringen und sagen, am Ende macht der liebe Gott alles gut. Jedenfalls, dieser König kam von selbst darauf. Irgendwie hat er es aus der Predigt des Jona doch zwischen den Zeilen entnommen oder der Heilige Geist hat ihm das noch in der Fußnote mit übermittelt. Vielleicht, wer weiß, ob Gott nicht umkehrt, Buße tut, heißt das ja, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Liebe Gemeinde, oft hören die Leute, die Gemeinde, Menschen, die in der Kirchenbank sitzen, Dinge, die von der Kanzel nie gesagt wurden. Manchmal sind sie empört und sagen, das ist eine Frechheit, dass der Pfarrer sowas gesagt hat, er hat es gar nicht gesagt, aber sie haben es gehört. Und auch umgekehrt hören Leute eine ermutigende Botschaft aus einer Gerichtspredigt. Neulich hat mir jemand gesagt an der Kirchentür, die Predigt hat mir gut getan. Und ich hatte eigentlich mich gefragt, ob ich den Leuten nicht zu sehr vor das Schienbein getreten hatte mit der Predigt. Aber irgendjemand, der es brauchte, hat etwas gehört, was ihm gut getan hat. Wie kommt das? Dass die Evangelisation mit so miserablen Voraussetzungen, wie diese es war, ein solcher Bombenerfolg wird. Es gibt 5 einfache Gründe und die treffen auch auf jede Evangelisation zu, die wir veranstalten oder die irgendjemand von euch in seinem privaten Alltag unternimmt. Der erste Grund, weil es Gottes Auftrag war. Jona hat im Auftrag Gottes gehandelt. Und was wir im Auftrag Gottes tun, hat Verheißung. Egal wie miserabel die Voraussetzungen dafür sind. Das zweite war, Jona hat Gottes Wort gesagt. Und Gottes Wort ist wie ein Samen, der die Kraft zum Wachsen in sich selbst trägt. Wenn wir Gottes Wort weitersagen, da sollten wir uns nicht überlegen, habe ich das jetzt gut weitergesagt, sondern wir sollten vertrauen, dass Gottes Wort in sich selbst Kraft hat. Der Bauer, der fragt sich auch nicht, wenn er den Samen gesät hat, er macht das ja heute mit einer Maschine, habe ich das toll gemacht, ist mir das gut gelungen, habe ich das richtige Tempo gehabt, sondern er weiß, wenn der Samen in der Erde ist, wird er wachsen, wenn nicht irgendwas ganz Schlimmes passiert. Dann wird dieser Samen keimen und wird aufgehen und irgendwann Frucht tragen. Es war Gottes Auftrag, es war Gottes Wort. Drittens, diese Botschaft traf Leute, die das noch nie gehört hatten. Die hatten sich nicht schon auseinandergesetzt damit und hatten gesagt, das sagen die immer in der Kirche, habe ich schon 1000 Mal gehört, die Geschichte kenne ich schon, sondern es traf sie ganz frisch, unvermittelt und neu, das Wort Gottes. Also der Jona war zu Leuten gegangen, die noch nie mit dem Glauben und mit dem Gott des Israels und mit der Bibel in irgendeiner Verbindung gewesen waren. Das vierte ist, der Geist Gottes redet über das Predigtmanuskript von Jona hinaus. Wenn der Jona so gepredigt hat, wie er drauf war, dann war diese Predigt lustlos und lieblos. Und das hört man ja eigentlich auch an den Worten. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Amen. Der Herr segne an uns sein Wort. Das war die Predigt von Jona. Da war kein bisschen Anteilnahme, Liebe und Verständnis drin für die Hörer. Aber der Geist Gottes hat zu ihnen geredet. Durch diese kurzen, klaren, harschen, wenig einfühlsamen Worte von Jona. Und der fünfte Grund, Gott ist in höchstem Maß interessiert an diesen gottlosen Menschen von Ninive. An diesen Menschen, die nicht das Geringste von ihm wissen und die schon gar nicht wissen, dass Gott sie unendlich liebt und dass Gott alle Hebel in Bewegung setzt, um sie zu retten. Und diese Einstellung Gottes, die war präsent, als Jona gepredigt hat. Die war nicht aus seinen Worten zu hören. Die war nicht in seiner eigenen Einstellung wiedergespiegelt. Aber sie war da, weil er im Auftrag Gottes da war. Gott setzt alle Hebel in Bewegung, um diese Menschen zu retten, aber sein einziger Hebel, den er gerade hatte, das war ein unlustiger, frustrierter, verbitterter Prophet. Aber den hat er eingesetzt und hat damit das erreicht, was er erreichen wollte. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat es nicht. Liebe Gemeinde, unsere Voraussetzungen, mit Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, sind viel besser als die bei Jona. Wir sind viel mehr Leute im Verhältnis zu den Einwohnern unseres Ortes. Wir haben ganz andere Möglichkeiten. Uns liegt es am Herzen, glaube ich jedenfalls, fast allen von uns, die Menschen zu retten. Wir sind nicht dem abgeneigt, dass Gott sie in den Himmel holen möchte. Und wir haben viel mehr Zeit als Jona. Es ist nicht in 40 Tagen, dass die Welt untergeht und wir müssen bis dahin alle erreichen. Trotzdem sind wir oftmals mutlos, resigniert und versprechen uns nicht viel davon, anderen das Evangelium zu sagen oder vielleicht sogar eine Evangelisation zu veranstalten, weil wir uns sagen, naja, guck doch, wie die Menschen drauf sind, welche Fragen sie stellen, wie sie reagieren auf das Thema Kirche und Glauben. mit welchen Informationen sie sonst konfrontiert werden, wenn man hört, was Jugendliche so aufnehmen übers Internet, auch an Sachen über Religion, Glaube, Kirche, dann sagt man sich, welchen Einfluss soll da noch das bisschen haben, was die Kirchgemeinde, vielleicht die Eltern sogar oder der Pfarrer mit weiterzugeben haben. Vor kurzem war ein Kirchvorstehertag, da hat ein bekannter Professor, der über das Thema Evangelisation und Mission forscht und lehrt, also bis zu seinem Ruhestand, einen Vortrag gehalten. Und da hat die Kirchvorsteher unserer Region nochmal, oder Sachsens, nochmal darauf hingewiesen, dass wir uns nicht vornehmen sollen, den Trend umzukehren. Das sagen wir, müssen wir dafür sorgen, dass die Mehrheit in die Kirche kommt, dass die Gemeindegliederzahlen wieder steigen und nicht mehr sinken und dass wir wieder in den Medien besser dargestellt werden. Das alles ist gar nicht unsere Aufgabe, das können wir auch nicht erreichen, sondern wir sind geschickt zu einzelnen Menschen. Einzelne Menschen, und da gibt es immer wieder welche in unserer Umgebung, die offen sind für Jesus Christus, die reif sind für die gute Nachricht. Und der Professor hat erzählt von sich selbst, dass er bis in seine Studentenzeit mit Kirche und Glauben nichts zu tun und nichts am Hut hatte. Und dann haben ihn Freunde eingeladen zu einer Veranstaltung oder haben ihn ins Gespräch verwickelt über den Glauben. Jedenfalls ist er durch Freunde mitgenommen worden, ist zum Glauben gekommen, ist Christ geworden, hat Theologie studiert, ist Pfarrer geworden, Theologieprofessor und hat Studenten gelehrt, wie sie andere mit dem Glauben erreichen können. Es geht nicht darum, irgendwelche Zahlen abzuhaken, sondern es geht darum, die Botschaft weiterzusagen und damit einzelne Menschen zu erreichen. Eine Gesellschaft kann man sowieso nicht bekehren, aber einzelne Menschen, die offen sind und die berührt werden vom Geist Gottes. Und wenn wir in die Bankreihen unserer Gemeinde schauen, dann sehen wir eben viele, man müsste mal durchzählen und die Prozente errechnen, viele, die eben nicht mit der Muttermilch den Glauben aufgesogen haben, sondern als Jugendliche oder Erwachsene zum Glauben gekommen sind. Abgesehen von denen, die den Glauben mit der Muttermilch aufgesogen haben und trotzdem an irgendeinem Punkt sich entscheiden müssen und umkehren müssen zu Jesus, weil niemand von Geburt an auf diesen Weg gesetzt ist. Menschen, die nicht durch unsere Aktionen zum Glauben gekommen sind, nicht durch unsere Veranstaltungen, sondern die Gott selbst angesprochen hat, durch Christen irgendwo bei irgendeiner Gelegenheit und die Gott zu uns geschickt hat. Und dann kommt der für uns wesentliche Punkt, sie sind hier auf Leute getroffen, die bereit waren, mit ihnen ins Gespräch zu gehen, die in Kreise aufgenommen wurden, wo sie ein Zuhause gefunden haben und die in der Gemeinde Annahme statt Abweisung erlebt haben. Und das ist durchaus nicht selbstverständlich. Es kommen auch Menschen in die Gemeinde und kriegen ein blödes Wort rangepfeffert, was vielleicht scherzhaft gemeint sein soll und kommen nie wieder. Aber es ist eine Gnade, wenn sie Annahme erfahren haben und wenn sie gemerkt haben, ich bin willkommen und dann hier Wurzeln geschlagen haben, weil sie von Gott berührt waren. Und deswegen lasst uns darum beten, dass Gott uns zu Leuten führt, die auf ihn warten, die unbewusst oder vielleicht sogar bewusst schon auf Gott warten. Und dass wir im richtigen Moment den Mund aufmachen. Und dann darum, dass der Heilige Geist dann selber redet und den Menschen das klar macht, was von unserer Seite unvollständig gesagt wurde, was missverständlich rüberkam oder was sogar lieblos war. Und trotzdem kann es der Heilige Geist dazu bringen, dass Menschen es verstehen und annehmen und zur Umkehr gerufen werden. Wenn jemand sagt, ich finde nicht die richtigen Worte, dann ist er mit mir auf einer Ebene. Das geht mir nämlich auch immer so, dass ich, wenn ich nach dem Gespräch nach Hause gehe, denke, das hättest du sagen können. Wenn der Heilige Geist durch uns reden soll, dann kann er das nur machen, wenn wir den Mund aufmachen. Wenn wir den Mund nicht aufmachen, kann auch der Heilige Geist nichts machen. Wenn wir den Mund aufmachen, kann er uns die Worte in den Mund legen. Und selbst wenn die im Rückblick völlig verkehrt und unpassend und ungenügend waren, kann Gott sie benutzen. Aber wenn der Mund zubleibt, wie mit den Mineralquellen, wer den Mund nicht aufmacht, kriegt auch nichts. Und wenn wir den Mund nicht aufmachen, kriegen die Heiden nichts vom Evangelium zu hören. Deswegen lasst uns beten, dass uns Gott zu den richtigen Leuten führt, dass wir im richtigen Moment den Mund aufmachen und dass dann der Heilige Geist rauskommt. Ja, mehr ist nicht nötig. Wohl denen, die Gottes Wort hören und tun.